Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Grad Global. Mein Name ist Anja Backhaus. Heute richten wir unseren Fokus auf einen Bereich, der eventuell nicht sofort in einen Zusammenhang mit Nachhaltigkeit gebracht wird, der aber einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat. Jedenfalls verbinden weltweit Menschen eine große Leidenschaft damit. Fußball. Wie könnte man diese verbindende Kraft nutzen, um vielleicht auch Herausforderungen des Klimaschutzes zu begegnen? Ich freue mich auf meinen Gesprächsgast heute, der vor allen Dingen für die Fans von einem Bundesliga-Verein eine ganz wichtige Stimme ist. Thorsten Knippertz, bekannt als Knippi, Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach. Außerdem auch Moderator und Schauspieler. Hallo lieber Thorsten Knippertz.
Hallo, liebe Anja Backhaus. Hi, ich freue mich.
Hallo. So, Thorsten, ich mache es jetzt direkt transparent, weil vielleicht gibt es ja einige unserer Hörer und Hörerinnen, die auch nicht unbedingt mit deinem Verein sympathisieren. Also ich sag's mal, ich bin riesengroßer FC-Fan als Kölnerin. Aber wir werden die Derby-Gegnerschaft für unser Gespräch nicht professionell, wir werden ganz professionell sein und damit umgehen, oder? Ich freue mich wirklich auf das Gespräch.
Ich habe 6 Jahre in Köln gewohnt, ich habe da gelebt, ich mag Köln. Wir müssen ja nicht über Fußball reden und müssen auch nicht erzählen, dass ich mal das Angebot hatte, beim 1. FC Köln Stadionsprecher zu werden. Das verschweigen wir.
Das hast du ausgeschlagen. Ich kann es nicht glauben.
Es gibt Sachen, die macht man einfach nicht. Da hätte keiner Spaß dran gehabt. Weder die Fans des 1. FC Köln noch ich.
Ja, also jetzt erzähl doch vielleicht erst einmal, wie du überhaupt zum Fußball und vor allen Dingen zu Borussia Mönchengladbach gekommen bist.
Oh, langes Thema.
Wir holen mal ganz weit aus.
Genau, ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich habe bei meiner Opa und bei meinem Oma auf dem Teppich gesessen und mit Matchbox-Autos gespielt. Und währenddessen hat der langjährige alte Stadionsprecher des Bökelbergs, Gott hab ihn selig, Rolf Göttl, eine Legende, bei meinem Opa im Wohnzimmer gesessen und die beiden haben Geschäfte gemacht. Ich komme aus einer Sanitär-, Gaswasser-, schöne Bäderfamilie und Rolf hat hauptberuflich für einen Großbetrieb gearbeitet, die Rohre und so weiter vertrieben haben. Und dann haben die beiden immer 5 Minuten übers Geschäft, aber dann 2 Stunden über Fußball geredet.
Das und du mit deinen Matchbox-Autos daneben.
Genau, ich habe das immer mitbekommen, habe die Begeisterung mitbekommen, habe mich aber dann erstmal gar nicht so für Fußball interessiert. Und Rolf hat mich dann irgendwann mal mit in die Stadionsprecherkabine genommen. Und dann habe ich damals schon gedacht, oh, würde ich auch gerne mal machen. Habe dann immer so Sportreporter gespielt mit einem Kassettenrekorder, das gab es damals noch. Mhm. Und irgendwann hat mein Stiefvater mich dann aber dann, da war ich allerdings dann schon 10, mitgenommen ins Stadion und als dann nach dem Rückstand Kevin Keegan hatte für den HSV das 1-0 erzielt und als wir dann das 1-1 erzielt haben, diese Energie in der Kurve, als alle geschrien haben und neben mir einer seine Krücken wegwarf und rief, Borussia hat mich geheilt, Borussia hat mich geheilt.
Nicht dein Ernst.
Doch, da war ich dann nachhaltig mit dem Fußball und vor allem Borussia Mönchengladbach-Virus infiziert und ab da hat es mich gepackt und nie wieder losgelassen. Ich habe aber dann übrigens erfahren, dass der das mit den Krücken gemacht hat, das bei jedem Tor gemacht hat.
Also. Okay, weil sonst würde ich jetzt auch denken, das kann nicht wahr sein. Aber ich weiß das, ich kenne das, da sind Gefühle in der Kurve, die sind kaum beschreibbar und gerade für die Kinder, die das erste Mal da mitgehen, ist das prägend fürs ganze Leben. Wie bist du denn dann, also du hast ja gesagt, du kanntest zwar den alten Stadionsprecher, aber jetzt, wie bist du dann zum Stadionsprecher geworden, also aus der Kurve sozusagen in die Sprecherkabine gekommen?
Also ich habe irgendwann eingesehen, dass mein Traum, Fußballprofi zu werden, nichts wird. Da wusste ich ganz schnell, das wird für ganz oben nicht reichen. Und dann wollte ich wenigstens drüber berichten, habe dann Sport an der Sporthochschule in Köln studiert. Und wir haben dann unsere gesamte WG von Gladbach nach Köln verpflanzt. Und einer der WG-Kollegen hatte dann mitbekommen, dass der dann damalige Stadionsprecher, also mittlerweile war Rolf Göttl es nicht mehr, sondern Carsten Kramer, der jetzt, ich glaube, Marketing-Geschäftsführer bei Borussia Dortmund mittlerweile ist, aufhört und hat zu mir gesagt, hör mal, du bist doch Gladbach-Fan, du bist Gladbacher, du kannst 3 Sätze gerade rausreden und du bist im positiven Sinne eine Rampensau. Du machst das doch gerne, alles, was irgendwie mit Kameras und Bühnen zu tun hat. Schick denen doch mal eine Kassette. Das habe ich dann gemacht, dann haben wir uns 1/2 Stunde getroffen und sofort gemerkt, oh, das passt wunderbar. Dann durfte ich 2 Jahre auf dem Bökelberg Stadion sprechen, konnte dann aber am Wochenende beruflich nicht mehr, habe aufgehört. Dann kamen noch 2 andere, nämlich André Vossen und Matthias Optenhöfel. Mhm. Und als der wiederum, mittlerweile war Borussia schon in den Borussia-Park umgezogen, aufgehört hat, hat mich ein Fan angeschrieben und gesagt, Knippi, ob die hört auf, komm doch wieder zurück. Und dann habe ich Borussia nur eine Mail geschrieben und da stand drin, ich bin bereit. Und so sind wir wieder zusammengekommen seit 2006.
Wunderbar, was für eine schöne Liebesgeschichte, muss man sagen.
Ja.
Ja, jetzt bist du eben seitdem Stadionsprecher. Knippi kennt in Gladbach wirklich jeder. Aber was bedeutet das konkret? Inwiefern stehst du im Kontakt zu den Fans und zu den Spielern?
Also ich bin nicht Vollzeit bei Borussia angestellt, war lange Zeit auch selbstständig, beziehungsweise habe für jedes Spiel, bei dem ich Stadionsprecher war, Rechnungen geschrieben. Das hat sich seit einiger Zeit verändert, weil ich mittlerweile auch mehr mache, eben auch Podcasts zum Beispiel, unsere Fohlen-Podcasts. Da gibt es mehrere Formate, dann natürlich die Formate für die Social-Media-Plattformen, YouTube, wenn Interviews da sind, wenn Sponsorenreisen sind, wenn wir ins Trainingslager fahren, wenn wir mit Partnern von Borussia irgendwelche Aktionen machen, auch Nachhaltigkeitsaktionen übrigens. Das ist mittlerweile so viel geworden, dass ich dann einen Pauschalvertrag habe. Das heißt, ich bin ein paar Mal die Woche da, bekomme dann viel mit, bekomme dann auch logischerweise von den Spielern viel mit, weil man dann direkten Zugang hat, wenn die Jungs dann unten in der Kabine sind und beim Training. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt super dicke mit denen bin, weil ich immer wieder die Frage bekomme, gehst du denn mit denen auch weg? Gehst du mit denen, ziehst du mit denen um die Häuser? Also erstmal sind das ja Leistungssportler, die ziehen gar nicht so viel um die Häuser, außer vielleicht bei großen Siegen. Und zweitens bin ich ja mittlerweile im Alter, wo die meisten meine Söhne sein könnten eigentlich. Und dann schließt sich das schon mal aus, auch was den Musikgeschmack betrifft. Also da sind wir jetzt privat nicht so viel unterwegs, was nicht heißt, dass ich nicht mit dem einen oder anderen auch mal einen Kaffee trinke. Letztens noch mit Christoph Kramer getroffen, auch wenn er jetzt mittlerweile nicht mehr bei Borussia spielt. Und mit vielen verstehe ich mich wirklich sehr gut. Und mit den Fans auch im Trainingslager. Borussia ist ja wirklich ein sehr fannaher Verein. Das ist dann wirklich immer ein Happening. Und ich habe auch überhaupt keine Berührungsängste. Also ich mag auf Platz. Ich mag aber auch Kurve, ich mag auch Loge. Das ist, wenn einer Fußballfan ist und in meinem speziellen Fall dann eben die Raute im Herzen trägt, dann kommt man schon klar.
Ja, sehr schön, weil ich wollte das einfach nur auch einmal abklären, um zu sehen, was du für so ein Gefühl hast auch, was da so los ist bei den Fans, bei den Spielern, weil wir jetzt ja auf ein Thema doch noch zu sprechen kommen wollen, nämlich Nachhaltigkeit. Also Fußball und Nachhaltigkeit, die sind jetzt zwei Bereiche, die man nicht immer gleich zusammendenkt. Also eher Verkehr, Bauen, Industrie sind so die Sektoren, wo man auch immer auf den CO2-Ausstoß schaut. Wieso meinst du aber, ist es auch wichtig, dass sich der Fußball diesem Thema widmet?
Ja, es ist ja wichtig, dass sich jeder dem Thema mit widmet, meiner Meinung nach, und damit auseinandersetzt. Und beim Fußball ist es so, dass Borussia dieses Ziel bzw. diese 17 Nachhaltigkeitsziele sowieso schon ins Auge gefasst hat, vor längerer Zeit, noch bevor die DFL, also der Verband, der für die Bundesliga zuständig ist, das festgeschrieben hat, dass Vereine sich mit Nachhaltigkeit und den Zielen auseinandersetzen müssen. Also das ist jetzt tatsächlich Pflicht für alle Vereine in der Bundesliga, die die Lizenz haben. Wollen. Also das ist mittlerweile für die Lizenz unumgänglich, dass man nachweist, dass man sich mit den Themen befasst. Und fertig ist man ja sowieso nie beim Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja ein ständiger Prozess, sowohl was das Private betrifft. Also ich versuche auch immer besser zu werden bei den Sachen, als aber auch was in meinem Fall dann Borussia betrifft, den Verein, dass es immer wieder neue Sachen gibt, die auf die Ziele einzahlt, ob es jetzt die digitale Dauerkarte ist, ob es das Deutschland-Ticket ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob es ein Nistkästenbau ist, ob Wiesen gepflanzt werden, Blumen gepflanzt werden für Hummeln und mehr Mehrwegbecher, Diensträder, ob Solarpaneele jetzt aufs Dach gemacht werden, all das sind so Sachen, die eben auch mit dem Hinblick auf mehr Nachhaltigkeit in den letzten Jahren mehr und mehr Einzug bei Borussia gehalten haben. Aber nicht nur bei Borussia, auch bei vielen anderen Fußballvereinen, Bundesliga-Vereinen, die das Ziel natürlich auch im Blick haben und haben müssen.
Also meinst du, dass die Vereine auch erkennen, dass sie da eine gesellschaftliche Verantwortung haben?
Ja, definitiv. Also seitdem der Fußball noch mehr im Fokus der Gesellschaft steht, und das ist ja unbestreitbar so, wissen die Vereine, dass Fußballspielen eben doch mehr als nur Fußballspielen ist und auch man eine Vorbildfunktion hat. Ganz egal, ob jetzt auf dem Platz oder die Verantwortlichen. Und ja, auch eben ich zum Beispiel.
Yeah.
muss ich auch aufpassen, muss ich eigentlich nicht, weil ich wirklich sowieso das versuche, mit Luft nach oben, wohlgemerkt.
Ja, weil, wo du bei der Vorbildfunktion bist, ne, das haben ja vor allen Dingen die Spieler, weil die sind ja wirklich natürlich absolute Role Models, auch gerade für junge Leute. Und da muss ich gestehen, dass dahingehend ja noch nicht so viele Vorbilder in der Öffentlichkeit auftreten. Also, dass Fußballer mit dem Fahrrad zum Training kommen, habe ich noch nicht so oft gesehen. No way. Ich weiß nicht, wie erlebst du das bei Borussia? Werden da immer noch dicke, große Karren als Statussymbole gefeiert?
Ja, werden auch immer noch gefeiert, nicht nur bei Borussia, sondern allgemein bei Profifußballern oder bei komischerweise bei Menschen, die oft auch viel Geld verdienen, ist das offenbar so ein Ding, dass sie so Statussymbole brauchen. Aber weil du gesagt hast, dass du das noch nicht so oft gesehen hast, stimmt, oft passiert es nicht, aber es passiert doch immer mal wieder. Damals Thomas Broich zum Beispiel ist mit dem Fahrrad zum Training gekommen oder Christian Streich bei Freiburg ist natürlich noch so ein Beispiel. Gibt auch noch ein paar andere und wir haben jetzt aktuell zum Beispiel einen Spieler, Philipp Sander, der braucht keine dicke Karre. Der fährt immer noch sein allererstes Auto und hat mir letztens in dem Fohlen-Podcast-Talk, den ich mit ihm geführt habe, erzählt, dass ihm sein Schrauber dann jetzt eben nahegelegt hat, sich dann doch mal ein neues Auto zu suchen. Und er hat bittere Tränen geweint, dass er den nach langen, langen Jahren jetzt tatsächlich abgeben wird, aber hat auch direkt gesagt, nee, also er selbst braucht jetzt nicht unbedingt so ein großes Auto. Ist ja ganz unterschiedlich, ne? Und nicht unbedingt nur ist ja ein großes Auto ein Beispiel dafür, ob man jetzt vielleicht im Rest des Lebens nachhaltig lebt oder nicht. Oft sind da ja auch Partner- und Sponsorenverträge mit bei, dass Spieler eben das Auto einer bestimmten Marke fahren sollen.
Absolut, ja. Aber ich glaube, dass man da tatsächlich doch noch so eine Hebelfunktion hätte. Also ich meine, welche Kraft kann vom Fußball ausgehen, wenn wir über so ein bedeutungsvolles Thema sprechen? Ja, eigentlich ja schon eine große, aber es müssten halt auch alle mitziehen, oder?
Ja, weiß ich nicht, ob alle mitziehen müssten. Also es reicht wahrscheinlich schon, wenn so ein paar Leuchtturmfiguren da Vorbildfunktion sein. Und man sollte natürlich auch nicht vergessen, dass die Jungs ja auch oft echt noch sehr jung sind, ne? Und ihnen dann nicht zu viel aufbürden, zu viel Vorbildfunktion. Denn ganz viele spielen ja tatsächlich Fußball auch immer noch hauptsächlich, weil sie gerne Fußball spielen. Dass man dann damit im Fokus steht, dass man so viel Nebengeräusche hat, das wissen zwar mittlerweile die meisten, aber viele unterschätzen das auch, was man dann eben alles beachten muss. Weil mittlerweile hat eben auch jeder ein Smartphone dabei beim Training. Alles wird gefilmt, alles wird festgehalten. Und also wenn ich mich zurückerinnere, als ich so alt war wie die oder wie viele Fußballprofis jetzt sind, dann bin ich froh, dass es damals nicht so viele Handys gab, auch wenn ich nicht in der Position war, dass da viele drauf geguckt hätten. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist das vielleicht, glaube ich, auch manchmal eine ganz schöne Bürde, wenn du weißt, du kannst dich eigentlich frei bewegen ist auch falsch, aber du kannst nichts unbeobachtet tun, so ungefähr. Und deswegen würde ich sagen, ich warne nicht davor, aber ich würde sagen, auch nicht zu viel den Profis aufbürden an Vorbildfunktionen, wobei sie sich derer natürlich trotzdem bewusst sein sollten.
Ja, ich meine, du hast natürlich recht, das hat beides, finde ich. Auf der einen Seite kann man das natürlich nutzen, diese Öffentlichkeit für bestimmte Themen. Auf der anderen Seite sagtest du ja, sie sind sehr jung, sie sind Fußballer, sie sind ja nicht angetreten, um gesellschaftliche Akteure zu sein, die die Welt verändern. Das ist nicht deren Ziel.
Genau, und auch man, was man noch nicht vergessen sollte, ist, dass so eine Mannschaft ja total komplex ist. Also eine Mannschaft besteht ja aus viel mehr als nur den 11 Spielern, die da auf dem Platz sind. Da gehört noch mittlerweile Staff zu, da gehören die Ergänzungsspieler zu. So ein Kader hat dann über 20 Mann. Und die ticken natürlich alle unterschiedlich. Also so, wie es auch in der Gesellschaft ist. Da ist jeder unterschiedlich. Genau wie wir unterschiedlich sind in dem, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen, in dem, was uns wichtig ist, wie wir handeln. Genauso ist das ja auch bei Fußballern. Und genauso gibt es ja auch einige Fußballer, die sich mit dem einen oder anderen Thema, was dann vielleicht mehr Richtung Nachhaltigkeit zielt, auseinandersetzt.
Jetzt, wo du von wir sprichst und ich würde mich da mal mit einbeziehen, dann wären wir auch mal bei den Fans, also bei den Fußballfans.
Ja.
Welche Rolle spielen die Fans? Ist der Klimaschutz bei den Fans ein Thema?
Auch da gilt bei den einen ja, bei den anderen überhaupt nicht. Also es gibt welche, denen ist das wurscht, die fahren auch alleine mit dem Auto zum Stadion und gucken nicht, ob man vielleicht noch 3, 4 andere mitnehmen kann, um jetzt mal wieder bei den kleinen Hebelchen anzufangen. Und es gibt auch welche, die weiter Fleisch essen oder denen Diversität total egal ist, und andere wiederum kümmern sich total drum, denen ist das ganz wichtig. Also hat man auch immer wieder gesehen an den Reaktionen, wenn es jetzt an den Stadionkiosken eben auch vegetarische Sachen gibt, Lebensmittel gibt. Da gab es welche, die gesagt haben, endlich super lange drauf gewartet. Dann gibt es aber auch welche, die sagen, oh nee, die Stadionwurst, die muss aus Fleisch sein. Die es ja auch weiterhin noch gibt. Ne? Also ich zumindest bin so, dass ich da keinem was vorschreiben möchte. Macht aber auch, glaube ich, keinen Verein.
Aber ich meine, das Gute ist ja, wenn das Angebot da ist. Also ich war jetzt hier in Köln vor kurzem beim etwas kleineren Verein mal bei einem Spiel, und also nicht beim FC. Und
ach
da
so,
hatten sie,
ich wollte gerade fragen.
Nee. Nee, das hätte ich jetzt nicht so eingeordnet. Sondern weil, ja. Und da hatten sie tatsächlich vegetarische Wurst. Und ich bin ja Vegetarierin. Und da hat mir der nette Wurstverkäufer einfach 10 Würstchen auf meinen Teller gelegt. Weil er meinte, er wird die nicht los. Wenn ich Bock habe, könnte ich die alle haben.
Ehrlich?
Ja, und dann dachte ich, okay, ja gut, es ist ja aber immerhin nett gemeint, dass er sie hat. Also das Angebot ist da, es fehlt halt noch an der Nachfrage.
Ja, wobei manche, glaube ich, auch Berührungsängste haben, die vielleicht noch von früher her rühren. Ich weiß noch, dass ich vor einigen Jahren dann eben auch mal ein vegetarisches Würstchen vom Grill probiert habe. Das war wirklich
lecker, ne?
Ja, das, was ich probiert habe, leider nicht. Das war,
ach so.
Das war total widerlich und habe dann erstmal längere Zeit auch keins mehr probiert.
Okay.
Und mit der Zeit habe auch ich meinen Fleischkonsum erheblich eingeschränkt und greife entweder auf Sachen zurück, die gar nichts mit Fleisch, also nur Salate oder sowas oder Gemüse halt. Aber manchmal eben auch auf solche Ersatzprodukte.
Die werden immer besser, muss ich dazu sagen. Ne? Also wenn das jetzt ein paar Jahre her ist, die werden immer besser. Und gerade bei den Bratwürstchen musst du einfach nur viel Curry, Ketchup und Senf drauf machen.
So. Auf die Soße kommt es nämlich an.
Da merkt man keinen Unterschied mehr.
Ja, aber ich habe jetzt am Wochenende bei einer Borussia-Ausstellung im Museum Abteilberg, kann ich sehr empfehlen, geht noch bis zum 23. Januar. Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt. Da geht es auch viel um Borussia-Fans und um Gesänge, aber da gab es eben auch, im Museum gab es die vegetarische und die fleischhaltige Variante. Da war die vegetarische allerdings ehrlich gesagt nicht so lecker, und da hat auch die super Soße nichts dran geändert. Okay. Das heißt, ich habe dann weiter das Fleisch gegessen, gebe ich zu. Aber ich gebe dir absolut recht, die werden immer besser, und manchmal schmecken vegetarische Sachen einfach auch geiler als das Fleisch. So, also ich würde sagen, da einfach mal probieren, und wenn es einem schmeckt, weitermachen, und wenn nicht, dann ist es eben so.
Ja, und nochmal, um auf die Verantwortung des Vereins zurückzukommen, es ist halt wichtig, das Angebot zu machen, weil ich habe nämlich auch gesehen, dass Borussia zum Beispiel bei Anreisen am Spieltag, da gibt es, glaube ich, auch kostenlosen ÖPNV, es gibt da Parkplätze für Fahrräder, also zumindest ist das Angebot da, das man in Anspruch nehmen kann, und dann kommt jetzt halt doch noch ein bisschen auf die Fans an, ohne Druck aufbauen zu wollen. Aber man könnte, wenn man wollte.
Ja, richtig, auf jeden Fall. Also vielleicht da dann auch selbst mal gucken, vielleicht auch mit dem Anspruch, wirklich nicht direkt bei 100% zu sein, aber vielleicht auch zu sagen, ja, also ich breche mir da keinen Zacken aus der Krone, wenn ich versuche, das immer ein bisschen besser zu machen oder CO2 zu sparen zum Beispiel oder Sachen, die eben Nachhaltigkeitsziele helfen zu erreichen, dann mitmache.
Ja, das ist ja auch dann auch so dein persönliches Engagement, wovon du gerade gesprochen hast. Du moderierst ja auch seit 12 Jahren den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte, habe ich gesehen.
Ja.
Der geht vor allen Dingen an Unternehmer und Unternehmerinnen. Wenn du jetzt mal auf diese 12 Jahre zurückblickst, was hat sich da verändert?
Es hat sich verändert, dass es mehr Projekte zur Auswahl gibt. Also ganz am Anfang war das noch ein bisschen eingeschränkter, aber insgesamt muss ich sagen, hat sich da gar nicht so viel verändert. Es werden ja jedes Jahr neue Unternehmen ausgezeichnet, die teilweise auch was mit Fußball zu tun haben, lustigerweise. Ja, okay. Zum Beispiel gab es ein ganz tolles Projekt von einer jungen Modefirma, ein junges Modelabel, die dann eben alte Trikots wieder zu neuen Merchandise-Artikeln umbauen, und dann habe ich den Kontakt zu Borussia hergestellt, und die gab es dann auch im Fanshop, so dass man, ja, was die Modeindustrie betrifft, auch da ist ja ganz viel Luft noch oben, was ja. Nachhaltigkeit betrifft, auch da wieder ein kleines Stück, ja, die Welt besser weiß ich nicht, aber vielleicht ja doch gemacht wird. Mhm. Und ich finde es halt ganz wichtig, wie du sagst, das Angebot zu machen. Ob es dann letztendlich angenommen wird, ist natürlich manchmal auch eine Frage des Geldbeutels, weil solche Sachen, die die Welt besser machen, sind leider manchmal eben teurer als die Sachen, die man sonst so kennt oder erwerben kann. Da müsste man irgendwie noch einen Dreh finden, finde ich, dass das noch attraktiver wird.
Ja, man muss den Markt halt auch schaffen, weil dann würden sich die Preise vielleicht auch regulieren. Ne? Wenn es noch so wenige sind, ist es natürlich schwierig. Aber um nochmal auf die Unternehmerinnen und Unternehmer zu sprechen zu kommen, hast du das Gefühl, die wollen sich nachhaltig aufstellen? Oder ist es eher, dass sie ja müssen, aufgrund vieler Auflagen, Reportingpflichten, Anforderungen? Was beobachtest du da?
Also bei manchen Firmen, die man so kennenlernt, ich rede jetzt mal nicht von dem Nachhaltigkeits-Award, weil da wird schon darauf geachtet, dass das nachhaltige Engagement auch nachhaltig ist und nicht einfach nur um diesen Award zu gewinnen. Da gibt es ja eine Jury, in der ja auch die Vorständin der Allianz-Stiftung da ist übrigens, die Dr. Olivia Henke.
Ja.
Die auch mal da war mit einem ganz tollen Projekt, wo es darum geht, Kindern und Jugendlichen mehr zum Thema Klima und Nachhaltigkeit näher zu bringen, mit einem super Jugendbuch, kann ich nur empfehlen übrigens an dieser Stelle.
Absolut.
Aber da sind noch ganz viele andere in der Jury, die sich mit dem Thema beschäftigen und darauf achten, dass es eben wirklich auch den Firmen Anliegen ist. Aber manchmal, wenn man unterwegs ist, dann lernt man schon den einen oder anderen Unternehmer kennen, wo man merkt, okay, der hat jetzt gehört, Nachhaltigkeit ist wichtig, auch fürs Image, auch fürs Marketing. Ich muss das einfach machen. Und wenn man da mal so ein bisschen nachhakt, dann merkt man, oh, okay, das ist aber nur was, was du dir aufs Fähnchen schreibst. Aber du wirst verstehen, wenn ich jetzt keine Namen nenne.
Nein. Das wollen wir jetzt hier auf gar keinen Fall hören. Aber so, weil du ja so einen Einblick hast, natürlich die, die bei dem Award nominiert sind oder dabei sind, die haben ja Nachhaltigkeitsprojekte angestoßen. Aber so ein bisschen so ein Gefühl dafür, was du eben sagtest, dass es doch auch mehr geworden sind, dass die Auswahl mehr ist, vielleicht die Projekte auch qualitativ oder inhaltlich nochmal besser oder nochmal nachhaltiger?
Also überraschender würde ich sagen, dass dann eben auch Projekte auftauchen, die eben nicht nur Non-Profit-Organisationen sind, sondern zum Beispiel, erinnere ich mich nochmal, da war ich sehr überrascht, dass sie unter den Preisträgern sind. Ich weiß gar nicht, warum ich überrascht war. Vielleicht hätte ich gar nicht überrascht sein müssen, aber Rolls-Royce zum Beispiel war ein Preisträger, wo man jetzt, sage ich einfach mal, oder ich zumindest, im ersten Moment das jetzt nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht hätte. Aber wo man merkt, auch Firmen, die man eben nicht direkt auf dem Schirm hat bei dem Thema, die machen sich mittlerweile, Gott sei Dank, eben Gedanken.
Ja, weil sie, glaube ich, auch ihrer Verantwortung sich bewusst sind und auch wissen, dass sie was ändern müssen in der Zukunft.
Ne? Ja, wobei ich echt mal gespannt bin, also Stichwort USA und wo man dann manchmal das Gefühl hat, dass ganz viele Sachen jetzt eben doch Rolle rückwärts sind, ob das dann wirklich so bleibt. Ich hoffe wirklich sehr.
Ja, man kann da nur hoffen, dass halt viel liegt ja auch in den USA in der Verantwortung der einzelnen Bundesstaaten, dass die sich dann in ihrem Kompetenzbereich sozusagen über den Präsidenten hinwegsetzen oder ihre eigenen Regeln noch weiter aufrechterhalten, weil die ja bisher eigentlich schon sehr viel getan haben in diese Richtung. Das wäre, wie du sagst, schade, wenn es eine Rückwärtsrolle gäbe.
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo ich glaube, dass das bleiben wird. Also du hast es ja eben gesagt, ich darf auch als Schauspieler arbeiten ab und zu, und auch da gibt es ja immer mehr Green Shooting, nenne ich das mal. Da hat es auch einen Arbeitskreis gegeben, Green Shooting, wo man eben darauf achtet, dass man am Set eben keine Getränke mehr in Wegwerfbechern oder so. Also um das mal als einfaches, greifbares Beispiel zu nennen, zu sagen. Ne? Oder dass man eben auch da guckt, dass Energie anders gewonnen wird, dass man da auf Ressourcen schaut. Ich glaube, das wird bleiben.
Ja. Ich glaube auch, dass die Sensibilisierung da ist, zumindest jetzt im Moment. Du stehst ja auch mit den Unternehmen im Austausch oder mit einigen, weil du mit deinem Format jobspotting.de ja auch hilfst, Arbeitskräfte zu finden. Also die Unternehmen stellen sich da als attraktive Arbeitgeber in so kleinen Filmen vor. Wie nehmen eigentlich die Unternehmen den Arbeitsmarkt gerade wahr? Also wie dringend werden Fachkräfte gesucht?
Also ich muss einmal kurz korrigieren, also das ist Job-Spotting, weil Job-Spotting war schon belegt, deswegen haben wir uns dann Job-Spotting genommen. Und es ist tatsächlich so, dass wir dann mit einem Filmteam Unternehmen besuchen, die dringend Menschen suchen, die für sie arbeiten und wo diese Unternehmen sich dann eben als guter Arbeitgeber präsentieren wollen. Mhm. Dort gehen wir hin und filmen mal die einzelnen Sachen, die sie so anbieten. Und auch da merkt man in den Gesprächen, dass Nachhaltigkeit schon ein Thema ist, aber der Fokus liegt bei den Filmen eben auf etwas anderem, eben Fachkräfte zu gewinnen. Und deine Frage war ja, wie da der Bedarf ist, und der ist wahnsinnig immens. Das ist unglaublich. Und ich frage mich ehrlich immer, weil ich das Gefühl habe, dass es gerade mit der Pandemie eben nochmal Schub bekommen hat. Wo sind die ganzen Menschen? Mhm. Also wo sind die ganzen Menschen?
Und das fragen sich alle, in allen Ressorts, in allen Branchen. Ne? Das ist wirklich die Frage. Also ich weiß es auch nicht.
Aber wie kann das denn sein?
Ja, es gibt komplexe Antworten
darauf.
Frag ich
dich, Anja. Anja, frag ich dich.
Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Es gibt, glaube ich, es gibt so Überlegungen, aber ob das alles so wirklich treffend ist, ich weiß es auch nicht.
Okay,
aber du glaubst, dass das, also glaubst du denn, dass jetzt vor allen Dingen für jüngere Nachwuchskräfte, dass die, dass Nachhaltigkeit da ein Thema ist, was die interessiert? Also vielleicht auch ein Kriterium, dass sich jemand für ein Unternehmen entscheidet?
Für manche ja, würde ich sagen. Also für einen Großteil vielleicht nicht. Die wollen eventuell einfach nur einen guten Ausbildungsplatz. Die wollen schöne Urlaubstage. Die wollen nette Kolleginnen und Kollegen. Und die wollen vor allem auch gut bezahlt werden. Das sind und bleiben, glaube ich, immer noch die Hauptargumente für einen Arbeitgeber. Und wenn der Chef dann auch noch nett ist und sich für Nachhaltigkeit einsetzt, dann ist das nochmal umso besser. Aber auch da wieder, und da bin ich wieder bei der Fußballmannschaft und bei der Gesellschaft, ist das der komplett verschieden. Also manche interessiert das wirklich null, ob der Arbeitgeber jetzt nachhaltig ist oder nicht. Und manche haben da ein Gespür für, haben Antennen dafür und suchen ihr Unternehmen dann auch unter diesen Gesichtspunkten aus, ob sie sich damit identifizieren können und sagen, okay, nee, wenn das Unternehmen auf solche Ziele pfeift, um nicht das andere Wort zu sagen, dann möchte ich für dieses Unternehmen nicht arbeiten. Das ist aber wirklich komplett unterschiedlich. Und ich habe ja jetzt nicht mit den Bewerberinnen und Bewerbern gesprochen, die sich dann auf unsere Filme hin beworben haben. Und das waren einige, Gott sei Dank. Aber da habe ich jetzt nicht nachgehakt, ob die tatsächlich Nachhaltigkeit auch in den Fokus stellen.
Mhm. Ja, ich meine, das ist ganz realistisch, so wie du das sagst. Das muss man auch einfach mal so sehen, dass das bestimmt nicht allen wichtig ist. Aber ich habe gerade darüber nachgedacht, ob wenn ein Arbeitgeber für sowas steht, also dann auch ein bisschen für so ethische Standards steht, die klar nach außen getragen werden, ob das nicht auch sich so ein bisschen, ne, ob das nicht auch für was steht, dass ihm, also es gibt ja auch die ESC-Kriterien, da geht es ja in Nachhaltigkeit auch um soziale Kriterien, ob das nicht schon von der Ausstrahlung her bedeutet, dass man einen guten Arbeitgeber hat, um das mal so zu sagen, weißt du?
Ja, auf jeden Fall. Also ich zum Beispiel war total froh, als Borussia dann noch mehr in die Richtung eingestiegen ist und eine eigene CSR-Stabsstelle dann implementiert hat bei Borussia, dass man sich da wirklich noch mehr drum kümmert. Und bin auch immer froh, wenn es wieder positive Nachrichten gibt, von denen ich manchmal auch erst später erfahre und denke, ach, das haben wir auch, das machen wir auch, das finde ich aber super. Zum Beispiel, diese Wiesen, um das als einfaches kleines Beispiel zu nennen. Das mag vielleicht banal erscheinen, aber ich freue mich dann immer total, dass ich für einen Verein arbeite, der das macht. Letztendlich bleibt es natürlich dabei, dass ich mich noch mehr freue, wenn wir gewinnen, möglichst viele Spiele, aber wenn nebenbei das andere nicht vergessen wird, das ist doch viel geiler, erstens Fan von so einem Verein zu sein und dann eben auch für so einen Verein dann arbeiten zu dürfen.
Ja, ja.
Und ich finde noch was ganz spannend, bei dem Award, den du eben gesagt hast. Wir haben jetzt sehr viel über Umweltthemen gesprochen, über Konsum. Und das ist übrigens auch das, was dann tatsächlich auch bei den Unternehmen und bei den Projekten, die eingereicht werden, meistens im Mittelpunkt steht. Nachhaltiger Konsum, nachhaltige Produktion, Maßnahmen zum Klimaschutz. Aber das sind ja nur, ich weiß jetzt gar nicht, welches dieser Ziele. Ich glaube, SDG 12 und 13 sind es. Die sind ja genau festgelegt, die 17 Ziele. Aber eins zum Beispiel, Geschlechtergleichheit, war, ich glaube, beim letzten Award gar nicht vertreten. Das sind auch so Sachen, wo ich denke, ach, okay, da ist auch noch Luft nach oben. Oder wenn man sich Bezahlung anschaut, was Männer und Frauen betrifft, so in Deutschland, da ist ja auch noch eine große Gap. Ne? Also auch das, und auch da freue ich mich immer, wenn auf solche Sachen geguckt wird, und bin immer wieder überrascht, wie sensibel dieses Thema ist, wenn man sich manchmal für solche Themen einsetzt. Oder wenn ich zum Beispiel auf meinem eigenen Account oder auf meinen Accounts, sei es TikTok oder Instagram oder auch Facebook, manchmal was poste, was mit diesen Zielen zu tun hat oder was mit dem Thema zu tun hat, das ist krass, wie oft da negatives Feedback kommt.
Oh,
wo ich dann denke, ey Alter, also Ist doch meine Sache sozusagen. Was ist denn jetzt schlimm daran, dass ich mich zum Beispiel, wir hatten mal einen Diversitätstag, der von der DFL veranstaltet wurde, und da hatte Borussia Eckfahnen in den Regenbogenfarben. So, und dann habe ich nach dem Spiel halt ein Foto an der Fahne gemacht. In der Mitte ist die Raute mit dem B und drumherum war eben die Fahne nicht schwarz und weiß, sondern in Regenbogenfarben. Und dann habe ich das gepostet, weil ich das Bild schön fand und das Symbol auch schön fand. Und also unter den Fotos, ich war teilweise schockiert, wie angegriffen sich manche davon fühlen. Und ich finde es einfach schade und verstehe es manchmal auch gar nicht.
Ja, also ich glaube, dass viele sich so als, ja, ich glaube, viele fühlen sich so bevormundet, ne, dadurch. Und dabei ist es das ja gar nicht. Man kann ja selber sagen, ich stehe dazu, ich stehe dafür ein, ich freue mich über Vielfältigkeit, aber man hat das Gefühl, dass andere sich dadurch angegriffen fühlen, weil sie eine andere Haltung haben und dementsprechend dann sich bevormundet fühlen oder, ich weiß nicht, ertappt fühlen oder kritisiert fühlen, ohne dass man das ja getan hat.
Ich glaube auch, ich glaube, du hast absolut recht, dass es dieses Gefühl der Bevormundung ist, dass man sagt, nee, das lasse ich mir nicht vorschreiben. Aber das ist ja noch kein Grund, Beleidigungen unter ein Foto zu posten.
Sowieso schon mal gar nicht.
Auf einem privaten Profil was postet. Das ist immer wieder interessant. Also wenn ich Traffic haben will bei mir, muss ich einfach nur sowas posten.
Ja, aber es ist gut, dass du es weiter tust in jeglicher Hinsicht, also in Nachhaltigkeit. Ich hänge übrigens, ich glaube, ich habe eben übrigens ESC gesagt statt ESG. Also ESG, Environment, Social Governance und CSR. Ich habe das durcheinander gebracht. Ich wollte nur noch mal mich da kurz selber verbessern. Dass ich nicht vom Eurovision Song Contest gesprochen habe, sondern vom Nachhaltigkeitsmanagement.
Ach, der wird bestimmt auch immer nachhaltiger.
Ja, aber worauf ich hier nochmal zu sprechen kommen wollte, ist, dass wir alle einwirken können, eben auf die Entwicklung unserer Gesellschaft, dafür gerade stehen. Das tust du auch bei Borussia. Wie blickst du auf die Zukunft, Thorsten?
Gut. Nee, ich bin positiver, als es manche Entwicklungen vielleicht vermuten lassen, weil ich glaube, dass von allen Sachen, auch wenn es jetzt in den USA vielleicht in manchen Dingen eine Rolle rückwärts gibt, dass trotzdem viele Sachen bleiben und es dann wieder einen Push nach vorne geben wird. Also insgesamt sollte man das, wenn man sich auch irgendwie die Vergangenheit manchmal anguckt, das nicht immer so schwarz sehen. Ich will mich nicht anhören wie mein eigener Opa sozusagen, der oft schwarz gesehen hat. Und da sieht man ja auch zum Beispiel, also Stichwort Ruhrgebiet, als dann früher die Hochöfen irgendwie den Himmel schwarz gemacht haben, was da jetzt teilweise ist, wenn du dich in Essen umguckst, was die Seenlandschaft betrifft, welche tollen Kulturdinge es da gibt. Also Stichwort
Umstrukturierung. Hast du extra Dortmund nicht angesprochen?
Richtig, richtig, ganz
genau. Bloß nicht die andere Borussia.
Nee, du sagst es. Nee, Essen. Wissen deswegen, weil ich da sehr viel zu tun hatte, als wir mit Sport 1 im Fan-Talk da waren. Da habe ich die Gegend auch echt kennen und lieben gelernt. Und so Strukturwandel steht im Rheinischen Revier ja jetzt auch bevor, wenn dann die Braunkohle nicht mehr abgebaut wird ab 2030. Auch da habe ich natürlich Berührungspunkte mit Klimawandel bzw. Nachhaltigkeit gehabt, weil ich ja auch ein Podcast für die Umstrukturierung des Rheinischen Reviers betreuen durfte und habe eben da auch viele Unternehmen oder Unternehmerinnen und Unternehmer getroffen, die Ideen haben, wie man klimafreundlich bauen kann zum Beispiel oder Cradle to Cradle, all diese Stichworte, was da jetzt gemacht wird im Rheinischen Revier. Ja. Ne? Also das ist ja ein weißes Blatt Papier, was mit tollen Ideen jetzt neu beschrieben werden kann. Und auch das trägt dazu bei, dass ich eigentlich recht positiv in die Zukunft blicke. Ich werde mehr Rad fahren. Ich habe mir jetzt ein Rad neu gekauft. Also auch da will ich besser werden. Ich versuche Plastik zu vermeiden. Rasiere mich wieder mit einem Pinsel anstatt mit Schaum aus der FCKW-Dose. Obwohl FCKW ist da, glaube ich, gar nicht mehr drin. Ne? Nee, ist gar nicht mehr drin.
Aber ein Beispiel dafür übrigens, was gut funktioniert hat, muss man auch sagen.
Achso, ich dachte, ein Beispiel dafür, wie alt ich bin. Nee, Mist.
Nee, dass wir kein FCKW mehr in unserem Rasierschaum haben, das meine ich, ja.
Ja, ganz genau. Und ist es schlimm? Nein, ist nicht schlimm, sondern im Gegenteil, ist sogar gut. Und deswegen glaube ich, dass es auch weiter richtig, richtig gute Ideen geben wird, um das so zu machen, dass auch unsere Kinder noch irgendwie gut leben können.
Also mit Zuversicht in die Zukunft.
Ja, definitiv.
Sehr gut.
Ich bin ein positiv denkender Mensch.
Ja, das hört man auch. Ich danke dir für das Gespräch, Thorsten.
Ja, danke dir, Anja. Ciao.
Thorsten Knippertz ist Stadionsprecher beim Fußball-Erstligisten Borussia Mönchengladbach. Der Verein und auch Thorsten haben sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Die Vorbildfunktion des Fußballs kann große Wirkkraft entfalten, sagt er. Und auch er geht mit gutem Beispiel voran. Moderiert unter anderem den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte und rasiert sich mittlerweile auch nur noch mit einem Rasierpinsel. Das war wieder eine Folge Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Ein Projekt der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus und ich freue mich über Anregungen, Feedback und Gästevorschläge an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Auf Wiederhören!